Hallo und herzlich willkommen beim Empowern statt Auspowern Podcast. Ich bin euer Host Kerstin aka Empowern statt Auspowern auf Instagram und überall sonst. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Lust hast, mit mir eine weitere Selbstverständlichkeit zu hinterfragen. Ich werde wie immer mit dir meine persönliche Inspiration, meine Meinung, meine Gedanken, meine Ideen teilen, aber auch meine kulturwissenschaftliche und auch meine aktivistische Sicht auf die Dinge mit einfließen lassen. Also nimm dir gerne was zu trinken, aber bleib aufmerksam. Heute geht es um das Thema Aktivismus. Ich selbst bezeichne mich einerseits als Aktivistin, andererseits aber auch als Kulturwissenschaftlerin und auch als Journalistin. Über diesen Rollenkonflikt werden wir gleich noch sprechen. Erstmal möchte ich mit euch darüber sprechen, wieso ist Aktivismus eigentlich gerade so präsent? Wieso ist gefühlt auf Social Media jede zweite Person irgendwie Aktivistin? Oder vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben auf YouTube, wie es euch damit geht. Und zwar glaube ich, dass es daran liegt, dass einerseits auch wissenschaftlich bestätigt, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Wir leben in einer Phase der wahnsinnig großen Unsicherheit, wo wir eigentlich zwangsläufig dazu kommen müssten, unsere Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, nicht nur hier im Podcast, weil wir erkennen langsam, dass unsere natürlichen Ressourcen Grenzen haben. Wir erkennen, dass gar nicht jede Person, so wie es uns immer von klein auf gepredigt wurde, dieselben Chancen zum Aufstieg hat. Und ja, wir stellen auch fest, dass uns dieser konstante Struggle, dieser konstante Zustand der Konkurrenz, wo wir denken, wir müssen entweder vor Stärkeren fliehen oder Schwächere bekämpfen. Wir müssen irgendwie mit so einer Ellbogengesellschaft dazu, zum Thema Hustle Culture habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wir bemerken das immer mehr, wie schlecht sich das auch auf unsere eigene Psyche auswirkt. Und wir stellen auch fest, dass wir im Vergleich zur Generation unserer Eltern gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, wirklich finanziell richtig aufzusteigen. Und die letzten Generationen wurden immer von dieser Hoffnung getrieben, dass die Kinder es einmal besser haben würden oder werden. Und wie der Ethnologe David Graeber es schreibt, ja, gibt es realistischerweise nicht mehr für uns diese Möglichkeiten. Außerdem hat auch die Kulturwissenschaft und vor allen Dingen die kritische Theorie mit der Frankfurter Schule, ich bin gleich mit den langweiligen Namen am Ende, ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen in den 50er, 60ern zu sagen, ja, wir haben eigentlich einen Diskurs der Moderne, aber dieser Diskurs ist einer ohne Zukunft, ohne gewisse Zukunft. Und der Soziologe und Philosoph Pierre Bourdieu nennt das Ganze den Vormarsch der Prekarität. Also prekär lebt man, wenn man aufgrund von verschiedenen Unsicherheiten gar nicht mehr die Möglichkeit hat, eine Zukunft zu planen. Und wir befinden uns jetzt nicht nur persönlich als Individualschicksale in diesem Zustand, sondern eigentlich eher global. Außerdem haben wir langsam mitbekommen, nicht nur, dass Umweltschutz überlebenswichtig wortwörtlich ist, sondern auch, dass wir eben gar nicht alle Chancen, gar nicht alle Möglichkeiten, gar nicht alle Ressourcen einfach gerecht verteilt haben, sondern zum Glück sickert es langsam immer weiter ins allgemeine Bewusstsein, dass wir alle sexistisch, rassistisch, klassistisch, ableistisch, generell diskriminierend aufgewachsen sind, sozialisiert wurden und deshalb auch immer noch zu großen Anteilen sind. Und dass sich daran was verändern muss. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass globale Movements wie Black Lives Matter, wie MeToo, wie Fridays for Future wirklich globale Aufmerksamkeit tatsächlich kreieren konnten, die genau dieses Problem eben auf verschiedenen Ebenen angeprangert haben. Obwohl diese Bewegungen intern auch noch große Probleme haben, teilweise denkt man mal an Fridays for Future, muss man trotzdem sagen, dass immer mehr gezeigt wurde, wir haben nicht nur ein Problem, sondern wir haben ganz viele Probleme, die wir aber nur gemeinsam lösen können. Nicht nur gemeinsam zwischen den Menschen, sondern auch diese ganzen Probleme sind wiederum miteinander verflochten. Wir müssen das Problem jetzt an sich eingehen. Außerdem ist es auch dank dieser Movements immer mehr klar geworden, dass wenn wir nichts tun, das keine neutrale Haltung ist. Es ist keine neutrale Haltung zu sagen, oh, der Status quo ist doch eigentlich ganz gut. Was da an Gewalt passiert, geht mich nichts an, sondern genau dieses Nichtstun ist tatsächlich ein Problem. Wir brauchen Zivilcourage, wir brauchen globales Aufstehen, aber auch individuelles Aufstehen für Personen, die in unserer Umgebung diskriminiert werden. Und insbesondere, weil es in diesen Movements aber auch immer noch Probleme gibt, wie zum Beispiel das Dreadlocks-Problem bei Fridays for Future, kann man sich doch fragen, angesichts dieser ganzen Probleme, sollte man sich nicht dann eigentlich einfach um sich selbst kümmern? Lohnt es sich überhaupt noch, Aktivistin zu sein? Wieso macht man noch Aktivismus? Natürlich gibt es keinen einen Motivationsgrund, der alle AktivistInnen gleichzeitig bewegt. Oder vielleicht doch, also man möchte eine andere Welt, man möchte irgendeine Veränderung, man ist mit dem hier und jetzt nicht zufrieden. Und persönlich mache ich das auch aus einem Weltschmerz heraus. Ich habe das Gefühl, wenn ich Nachrichten lese, wenn ich mich wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetze, dann reicht es nicht. Es reicht nicht immer nur zu lesen, nicht immer nur zu analysieren, sondern ich brauche auch dieses Gefühl tatsächlich, aktiv irgendwas Positives zu machen, das über das Schreiben, über den Digitalaktivismus tatsächlich auch noch hinausgeht. Ich brauche irgendwas, was ich in der realen Welt sozusagen mit anderen gemeinsam Positives machen kann. Schreib mir gerne, wenn du dich aktivistisch engagierst, auch deine Motivation in die Kommentare. Manche beschreiben das auch so, dass sie so viel Wut auf unsere Welt gesammelt haben, dass sie diese Wut nicht länger gegen sich selbst richten wollen, indem sie sich selbst sagen, ich bin falsch, ich passe hier nicht rein, sondern indem man mit anderen gemeinsam feststellt, dass man nicht alleine ist und dass das, was einem selbst passiert ist, System hat, kann man diese Wut nach außen kanalisieren und in etwas Produktives umverwandeln. Siani Sophia Höder schreibt in ihrem Buch Wut und Böse, dann könnte die Lösung doch nun lauten, einfach wütend zu sein, alles rauszulassen, auf die Straße zu rennen und einmal richtig zu brüllen. Aber so leicht ist es nicht. Die Erkenntnis reicht leider nicht aus und wer öffentlich ausrastet, gilt oft als charakterschwach. Wütende Frauen werden nicht ernst genommen. Es geht somit nicht nur darum, überhaupt zu begreifen, dass es eine systematische Trennung zwischen Wut und Weiblichkeit gibt. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Aber natürlich gibt es auch noch die andere Seite. Man kann natürlich anlässlich dieser Nachrichtenlage auch sozusagen verzweifeln. Man kann auch in Pessimismus abdriften und das, was die PessimistInnen uns vorwerfen, uns AktivistInnen, ist, dass wir zu viel Idealismus haben, dass wir uns gar nicht einbilden brauchen, dass man zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann, das eh schon viel zu viel ist an Klimaerwärmung. dass wir von etwas träumen, was ganz realitätsfern ist. Aber ich persönlich glaube, dass es zwischen diesen beiden extremen Positionen, diesem Nichtstun und weiter Netflix schauen auf dem Sofa und dem sich komplett aufgeben, ja, und auch allem, was man als beständig kennt, entsagen und alleine in den Wald ziehen oder diese sehr radikalen Formen, dass es da einen Zwischenweg gibt. Und für mich ist dieser Zwischenweg eben Aktivismus. Ich möchte aber auch noch sagen, es gibt einerseits in der Psychologie tatsächlich das Konzept, das wissenschaftliche Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Das heißt, wenn wir immer wieder Stimuli von außen bekommen, dass wir sowieso nichts machen können, dass wir keinen Einfluss auf das Geschehen haben, dass wir dann irgendwann total eben in diese Starre, in diese Lähmung reingehen und uns gar keine Mühe mehr geben. Und so problematisch die Münchner Sicherheitskonferenz auch in manchen Aspekten ist, sie hat dieses Thema erlernte Hilflosigkeit jetzt eben in ihrem diesjährigen Bericht, der immer davor erscheint, wirklich als Problem erkannt. Man darf in diesem Punkt der Hilflosigkeit nicht verweilen, sondern muss eben aktiv werden, Aktivistin werden, vielleicht auch für die eine oder andere Person. Ich möchte es sagen, dass einerseits es dieses Problem gibt, dass es eben einfacher ist, nichts zu tun, einfacher ist, es sich bequem zu machen, einfacher das Gefühl zu haben, dass die ganzen Sachen einen persönlich nichts angehen. Aber wir alle haben unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Kapazitäten, unterschiedliche mentale Voraussetzungen, unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen, die dann eben auch bedeuten, dass wir mehr oder weniger Zeit haben. Ich persönlich bin in der Lage, dass ich hauptsächlich studiere und dass ich deshalb gerade Zeit habe, Aktivismus zu betreiben. Und ich bin mir dieses Privilegs sehr bewusst. Und man darf eben auch nicht sagen, ja, du musst jetzt Aktivistin werden. Darf nicht wieder ein neuer Zwang werden. Wir dürfen uns nicht wieder als Moralapostel aufschwingen und auf andere dann wieder herabblicken. Das bringt uns nicht weiter. Wir dürfen natürlich Leute mobilisieren, die die Kapazitäten dazu haben, aber wir dürfen nicht Personen gleichzeitig mit Depressionen beispielsweise sagen, jetzt bring doch mal deinen Arsch vom Sofa hoch, selber schuld, jetzt mach halt mal was. Das ist absolut toxisch und geht wirklich gar nicht. Und trotzdem, obwohl ich es anerkenne, dass niemand Aktivistin sein muss, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass es ganz verschiedene Wege für Aktivismus gibt. Es gibt beispielsweise, erkläre euch das jetzt so ein bisschen an meinem Beispiel sozusagen. Es gibt zum Beispiel digitale Bildungsarbeit, die mache ich aktuell mit Yoga ist politisch, mit dem Slutwalk München Account. Es gibt, wo man dann eben nicht nur auf Social Media was macht, sondern auch noch in Podcasts. Dann kann man auch sich interviewen lassen in Zeitschriften, in Zeitungen. Das mache ich auch regelmäßig. Man kann zum Beispiel eben auch im eigenen Umfeld anfangen und über beispielsweise über neue Gewohnheiten, über seine eigenen Entscheidungen reden und dadurch auch andere motivieren und inspirieren, wie es beispielsweise bei der Reduktion von Fleisch der Fall sein kann. Man kann auch ganz aktiv sein eigenes Verhalten einschränken. Da fällt mir zum Beispiel ein, natürlich zum Beispiel Zero Waste, aber auch gibt es ja eine Bewegung, die extra keine Kinder bekommt, um der dem ganzen Umweltproblem nicht noch eins draufzusetzen, nicht noch einen Menschen mehr in diese Welt zu setzen, was natürlich eine sehr radikale Form ist. Man kann sich aber auch beispielsweise mit anderen zusammen mobilisieren für Demos, für Streiks, für sozusagen Präsenz zeigen auf der Straße, wie ich das auch mit dem Slutwalk München beispielsweise regelmäßig mache. Ich finde es auch wichtig zu sagen, es gibt viel, aber trotzdem muss man sich auch überlegen, was einem dabei gut tut. Es gibt Personen beispielsweise mit sozialer Angst, die dann vielleicht auf einer Demo nicht so gut aufgehoben sind wie im Netzaktivismus. Wobei man natürlich auch das nicht verallgemeinern kann. Man muss sich auch überlegen, habe ich persönlich die Kapazität, über mein eigenes Thema aufzuklären. Beispielsweise, wenn man betroffene Person von sexualisierter Gewalt ist, möchte ich dann mit meiner eigenen Erfahrung Aktivismus machen? Oder retraumatisiert mich das auch vielleicht? Und da ist wieder diese Balance aus, wir brauchen betroffene Menschen, weil wir nur so das Problem wirklich verstehen können. Die eben Aktivismus machen. Wir brauchen natürlich nicht betroffene Menschen. Natürlich sollten alle Gewaltformen meiner Meinung nach reduziert werden. Wir brauchen aber auch gleichzeitig Allies und Leute, die sich mit Betroffenen verbünden, die nicht selbst betroffen sind, aber die sagen, wir stehen für die Rechte ein und die dann aber auch in den richtigen Momenten wieder zurücktreten und wieder sagen, ich stelle mich nicht für ein Thema hier als Interviewgast beispielsweise zur Verfügung, von dem ich selbst nicht betroffen bin, weil dann würde ich wieder Raum einnehmen, der mir persönlich nicht zusteht. Wo wir schon bei dieser Frage sind, wer sollte eigentlich Aktivismus machen und aus welcher Sichtweise, aus welcher Position heraus, sind wir ganz schnell bei der Verantwortungsfrage. Wer trägt die Verantwortung für unsere globalen Probleme? Eigentlich ja PolitikerInnen. Aber zum Beispiel schreibt der Soziologe Max Weber, dass PolitikerInnen eben sich immer konstant der Verantwortung stellen müssen, WissenschaftlerInnen jedoch nicht. WissenschaftlerInnen, zu denen sagt er, die Politik hat im Hörsaal keinen Raum. Ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen anders, was auch an meiner Sicht als Kulturwissenschaftlerin liegt. Und zwar sind wir dort auch sehr teilnehmend. Wir sind sehr involviert, nicht zwangsläufig, aber es gibt methodische Zweige, wo wir das sind. Und so war das ja beispielsweise auch bei mir. Ich habe im Slutwalk München meine Masterarbeit geschrieben und dabei Feminist Participatory Research angewendet. Also ich habe wissenschaftlichen Feminismus als meine Grundlage genommen und habe als Aktivistin und als Wissenschaftlerin gleichzeitig an diesem Feld teilgenommen. Nicht alle Wissenschaften lassen tatsächlich solche Grenzüberschreitungen sozusagen zu. Und man muss sich auch fragen, ist vielleicht auch der Journalismus eine Grenzüberschreitung? Weil natürlich berichten wir, natürlich nehmen wir da verschiedene Sichtweisen auf eine Problemstellung oder über ein Thema und geben verschiedenen Rollen, verschiedenen Positionen da Raum. Aber gleichzeitig haben wir alle natürlich auch eine Meinung und sind nicht objektiv immer in der Lage, uns von den Themen selbst zu detachen, sondern wir schreiben ja auch gerade über die Themen, die uns persönlich betreffen, die uns persönlich interessieren und zu denen wir vielleicht auch eine politische Meinung haben. Ich sehe so ein bisschen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, AktivistInnen in einer interessanten Lage, weil diese ganzen Gruppen weisen auf Probleme hin, auf ihre verschiedene Art und Weise, Aber sie müssen im Gegensatz zu PolitikerInnen eben keine Lösungen für dieses Problem unbedingt ja, geben. Es gibt teilweise Sachen wie eben konstruktiven Journalismus, die genau das tun, die auch eine Lösung anbieten wollen. Es gibt Aktivismus, der auch konkrete Problemlösungen anbietet. Es gibt aber auch Aktivismus, der einfach nur sagt, hier haben wir ein Problem, liebe Politik, macht was draus. Wir sind hier also bei der Frage angekommen, wie weit geht die Verantwortung des Individuums? Einerseits können wir zum Beispiel unsere persönlichen Konsumentscheidungen anpassen, verändern. Wir können alle mehrere Kreuze auf Wahlzetteln machen. Aber immer noch gibt es große Firmen, große PolitikerInnen und viel zu viele, meiner Meinung nach, viel zu viele Verstrickungen zwischen großen Firmen und PolitikerInnen durch Lobbyismus. Und wenn man sich dieses Problem bewusst macht, dass unsere individueller Handlungsspielraum nur so und so weit geht, dann kann uns das wieder zu dieser Lähmung bringen und kann uns das wieder sagen, ich brauche doch gar nicht erst anzufangen, weil ich ja sowieso nichts machen kann. Aber wenn wir uns in Gruppen zusammenschließen, dann sind wir ja gar nicht mehr allein. Dann können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Die Philosophin, Feministin und Kulturwissenschaftlerin Judith Butler schreibt sogar Körpern auf Demonstrationen eine ganz große Verwundbarkeit zu. Wir sind dann theoretisch angreifbar. Wir machen uns verwundbar, weil wir mit unserem Körper für unsere Meinung einstehen. Aber genau darin, schreibt sie, liegt die neue Stärke, liegt die neue Kraft und liegt das neue Potenzial. Diese Verwundbarkeit begreift sie eben als Potenzial, das dann Veränderung auslösen kann. Und ich finde, hier sind wir angekommen bei der Frage, können wir überhaupt im Außen mit Aktivismus etwas verändern, wenn wir uns nicht auf eine Wahlliste stellen lassen als KandidatInnen, wo man ein Kreuzchen machen kann, sondern wenn man nicht zu einer Partei wird, sondern eine Organisation, eine Initiative, ein Verein, wie auch immer die Rechtsform aussehen mag, wird. Ich möchte erstmal sagen, dass für AktivistInnen selbst und auch für mich sich teilweise durch den Aktivismus alles ändert. Das ganze Leben. Denn wir befinden uns jetzt in einem Brave Space, in einem Safe Space, also in einem Raum, der ohne sich der Illusion hinzugeben, wieder perfekt und gewaltfrei und diskriminierungsfrei sein zu können, zumindest den Anspruch hat, weniger diskriminierend, weniger gewaltvoll und weniger exklusiv zu sein, als unsere Normgesellschaft es ist. Man kann natürlich von Fall zu Fall dann wieder entscheiden, ob das gelingt, ob man wirklich ein Safe Space sein kann in einer Welt, wo wir alle eben von Diskriminierungen, die wir internalisiert haben, die zu unseren eigenen Gedanken, zu unseren eigenen Taten geworden sind, wirklich so einen Safe Space gründen kann, ob man nur einen Safer Space haben kann oder ob man vielleicht stattdessen einen Brave Space anstrebt, also einen Raum, wo man eben nur sagt, man hat die Intention, ein Raum für alle zu sein. Und diese Solidarität, die man in diesen Räumen spüren kann, wenn es erfolgreich ist, kann für einen zum Beispiel bedeuten, dass man endlich das Gefühl hat, nicht mit seinen Gewalterfahrungen alleine zu sein. Es kann bedeuten, dass man endlich zum Beispiel in queeren Spaces das Gefühl hat, sich outen zu dürfen, wie das auch bei mir, bei meinem Outing als bisexuell der Fall war. Wir schaffen durch diese Solidarität, durch diese neue Verbindung in einer Welt der Nichtverbindung, sondern der Konkurrenz nach Theodor Adorno einen Gegenraum, der entgegen dieser Technisierung, der Entfremdung, der Kälte, der Hustle-Culture, einen Raum der Wärme, einen Raum des Willkommenseins, des Angenommenwerdens, wie man ist. Oder wir versuchen es zumindest. Manche werfen uns dann jedoch vor, dass wir uns zu wenig auf das Außen konzentrieren, zu wenig auf die reale, harte Welt, zu wenig auf konkrete Petitionen, konkrete Forderungen. Aber man muss sich halt auch fragen, kann man das System dadurch ändern, dass man solche Räume schafft, die versuchen, außerhalb der Diskriminierung und außerhalb dieses Machtsystems zu stehen? Oder kann man das System nur von innen heraus verändern? Oder kann man das System nur dadurch verändern, dass man sich zum Beispiel wie die Grünen als Partei aufstellt und dann Teil dieses Systems wird? Und den Grünen wird ja beispielsweise des Öfteren auch tatsächlich vorgeworfen, dass sie genau eben sich dadurch wieder verderben haben lassen und gar nicht mehr nach ihren eigentlichen Werten handeln, sondern ihre Werte sozusagen für Erfolg verkauft haben, für eine Koalition verkauft haben, nur um zu regieren, sie sich von ihren eigentlichen Werten angeblich befreit hätten. Das ist eine politische Frage. Ich möchte da jetzt nicht sagen, ich möchte mir da kein Urteil irgendwie anmaßen. Ich möchte nur den Dialog und den Diskurs und die Debatte irgendwie hier an dieser Stelle aufzeigen. Kann man also in diesem System überhaupt seine Werte konsequent durchführen, konsequent danach streben? Oder leben wir in einem System, das alle Kritik daran, wie zum Beispiel feministische Kritik, antiklassistische Kritik, antirassistische Kritik und so weiter, wieder vereinnahmt? Ich nehme da mal gerne das Symbol des T-Shirts, auf dem Feminismus steht. Wir lassen unsere Werte, wir glauben, dass unsere Werte nur dann relevant, nur dann authentisch sind, wenn wir daraus einen Look kreieren, wenn wir daraus das auf ein T-Shirt, auf eine Handyhülle, auf Instagram in unsere Bio schreiben. Und aber dadurch verraten wir unsere Werte teilweise wieder, weil dein Feminismus-T-Shirt zu einer großen Wahrscheinlichkeit unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Lohn, der praktisch nicht vorhanden ist, wahrscheinlich in Bangladesch hergestellt wurde. Und damit zeigst du, wenn du dieses Feminismus-T-Shirt trägst, dass du genau nicht Feministin bist, weil du nur Feminismus für dich selbst möchtest. Du möchtest nur ein Stück von der Torte der alten weißen Männer sozusagen abhaben. Dir fehlt die Weitsicht und die Erkenntnis, dass es nicht nur um Rechte für dich geht, sondern um Rechte für alle. Global gesehen. Und dass man eben Feminismus, Antirassismus, Anti-Ableismus und so weiter nur zusammendenken kann. Und dass sonst, wenn man nur dieses plakative T-Shirt trägt, die Werte nur zur Selbstaufwertung dienen, dann ist man auch nicht besser als das Unternehmen, das auf die Webseite schreibt, wir produzieren grün, aber du kannst überhaupt nicht rausfinden, was haben sie wirklich, was bezeichnen sie als grün, was sind ihre Kriterien, wie wurde das Ganze hergestellt, was gab es da für ganze Zwischenschritte, was war der Arbeiterinnenlohn, was waren der Lohn der Lkw-Kräfte, die das Ganze zu dir hergebracht haben. Und wie nachhaltig ist es dann auch wieder abzubauen? Also wir haben diese massiven Probleme des Pinkwashings. Pinkwashing ist, wenn man sich feministischer und queerfreundlicher darstellt, als man eigentlich ist. Wir haben das Problem des Greenwashings, das ich gerade schon versucht habe zu erklären. Wir haben das Problem des generell Woke-Washing. Woke also als Zustand, in dem man sich sozialer Ungerechtigkeit bewusst ist, in dem man ein Zustand, in dem man aktiv dagegen vorgeht. Aber ganz viele Firmen, ja, machen jetzt an ihren Eingang eine Regenbogenflagge vielleicht hin, was gut ist, was auch zur Akzeptanz teilweise beiträgt. Aber teilweise muss man sich eben fragen, wo betreiben sie nur Virtue Signaling? Also wo tun sie nur so, als würden sie Teil einer globalen, ja, verändernden Bewegung sein und nutzen das nur, dass sie mehr Leute wieder ihnen Geld geben und mehr Leute wieder ihre Produkte kaufen. Wie kann man wirklich seine eigenen Werte leben, ohne sich damit wieder selbst aufzuwerten und selbst zu sagen, schaut mal, was für eine tolle Aktivistin ich bin, folgt mir mal auf Instagram, ich bin so toll, ich mache ganz wichtige Arbeit, und damit wieder anderen Personen die Plattform nimmt. Ich frage mich dann auch so ein bisschen, wie weit sollte Aktivismus eigentlich gehen? Das meine ich nicht nur in der Debatte um zivilen Ungehorsam, die zum Beispiel in letzter Zeit in Deutschland vor allen Dingen die Gruppe Die letzte Generation durchgeführt haben, die Autobahnen blockiert haben, die PolitikerInnen gezwungen haben, dadurch sozusagen mit ihnen zu sprechen, teilweise auch durch Hungerstreiks und so an und so weiter. Sondern ich frage mich auch als LUTWOC-Mitglied, wie können wir oder können wir überhaupt uns unsere sexy Attitude, unsere Körper, die als Sexobjekte gesehen werden in einer patriarchalen Gesellschaft, ist es dann feministisch, da auch damit Geld zu verdienen? Mit diesem Male Gaze? Ist es gut, wenn wir wenig auf Demos anziehen? Natürlich wollen wir uns befreien, aber wir nutzen das ja auch wieder. Wir nutzen das auch wieder dafür, dass wir mediale Aufmerksamkeit bekommen und dadurch sagen alle, oh, schaut mal, der Slutwalk. Kann man sich diese problematischen Sachen überhaupt positiv aneignen? Kann man den Spieß dann wieder umdrehen, um Aufmerksamkeit auf unsere Themen, nämlich gegen Slut-Shaming und gegen Victim-Blaming und gegen Queerfeindlichkeit vorzugehen, kann man das dafür wieder nutzen? Das muss hier an dieser Stelle tatsächlich eine offene Frage bleiben. Ich möchte aber gerne noch auf generell mentale Gesundheit und Aktivismus eingehen, weil auch das ist eine Frage, die unter die Kategorie zählt, wie weit darf Aktivismus gehen? Nämlich, dürfen wir uns überhaupt so fertig machen durch den Aktivismus, dass wir dann wieder zum Beispiel neue mentale Probleme haben, dass wir uns körperlich auslaugen, dass wir ja uns wieder neu fertig machen und wieder neues Ideal der perfekten Aktivistin, des perfekten Aktivisten kreieren? Und ist es nicht dann vielleicht sogar wieder schädlich? Man muss da die Balance finden aus Glaubwürdigkeit, aus auch zu sagen zum Beispiel, ja, ich bin jetzt geflogen und es war nicht gut. Man hat das Gefühl, wenn man einmal was gemacht hat, was eben nicht kritisch war, sondern was dem gesellschaftlichen Mainstream entsprochen hat, dass man dann auch nicht mehr Teil der aktivistischen Gruppe sein muss. Also auch als aktivistische Gruppe muss man da schauen, wie sehr können wir überhaupt dieses System in unserem Alltag aktiv hinterfragen und angehen. Einerseits würde ich euch allen das Buch Radikale Selbstfürsorge von Svenja Gräfen ans Herz legen. Die spricht genau über diese Revolution tatsächlich, die Self-Care bedeutet. Es bedeutet, in unserer Welt einen revolutionären Akt, sich um sich selbst zu kümmern. Aber wir dürfen uns auch nicht so sehr um sich selbst kümmern, um uns selbst kümmern, dass wir die Community wieder vergessen. Wir dürfen Community Care und Self Care nicht, ja, sich, die müssen sich im Prinzip ausbalancieren. Und das genau sagt das Konzept der Critical Wellness von Mariella Georg. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Ressourcen in der Infobox. Und möchte euch noch auf meine nächste Podcast-Folge hinweisen. Die wird nicht auf YouTube rauskommen, sondern nur im Audio. Und zwar spreche ich da mit einer anderen Person aus dem Slutwalk, die sich auch aktivistisch engagiert, genau über Self-Care und Aktivismus. Ich freue mich total drüber, wenn ihr abonniert, die Glocke aktiviert, kommentiert, um mein nächstes Video, meinen nächsten Podcast nicht zu verpassen. Und mich würde total interessieren, seid ihr auch AktivistInnen? Und wenn ja, für was? Oder vielleicht wart ihr es auch in der Vergangenheit? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Ich freue mich, euch wiederzusehen hier im Empowern statt Auspowern Podcast.